Doch die letzten Zeile hier, es ist die Pflicht der staatlichen Obrigkeit, die Person und den guten Namen ihres ganzen Volkes in solch wirksamer Weise zu schützen, dass niemandem erlaubt ist, sei es unter dem Vorwand der Religion oder der Untreue, jemand anderem Demütigung, Gewalt, Misshandlung oder Verletzung anzutun. Sie sollen auch dafür sorgen, dass alle religiösen und kirchlichen Versammlungen ohne Belästigung oder Störung abgehalten werden können. Und dann im vierten Paragraph, da wird es umgekehrt. Jetzt kommt die Pflicht der Menschen gegenüber den Staatsbeamten. Wir sollen für sie beten. Wir sollen ihre Person ehren. Wir sollen unseren Steuern zahlen, meine Lieben. Ihre rechtmäßigen Befehle befolgen und uns ihnen um unseres eigenen Gewissens willen unterordnen. Und der fehlende Glaube eines Richters, sag ich mal, und die Gleichgültigkeit eines Ministers ist für einen Christen kein Freibrief, ihn zu ignorieren. Also, Jan, ich zahle meine Steuern nur, wenn der Finanzminister ein Christ ist. Das ist total illegal. Warum? Weil die Hauptmotivation für das Bezahlen der Gehorsam gegenüber Gott ist. Und nicht der Gehorsam gegenüber einem zivilen Amtsträger. Das muss man sehen. Und natürlich im 17. Jahrhundert eine wichtige Aussage, dass auch der Papst seine Nase nicht in die Angelegenheiten von Staaten zu stecken hat, denen er nicht angehört. Noch viel weniger hat der Papst Macht und Gerichtsbarkeit über sie in ihrem Herrschaftsbereich oder über irgendeine ihrer Personen und am allerwenigsten, um sie ihrer Herrschaft oder ihres Lebens zu berauben, ob er sie als Ketzer veroordeelt oder onder irgendeinen anderen Vorwand. Zo'n heftige Sprache, aber das war damals wirklich ein Problem. Und ich erinnere mal daran, dass das Papsttum damals nicht nur mit geistlichen, kirchlichen, sondern auch mit politischer Macht befasst war. Wobei die Frage, ob es wirklich so viel mehr war oder nicht, immer noch kontrovers diskutiert wird, auch heute noch. Aber das ist vermutlich der Grund, warum es im 17. Jahrhundert fast überall so viel Feindseligkeit gegen das Papsttum gibt. Nicht nur bei Reformierten oder Protestanten und so weiter, aber überall. Nicht nur, weil es als eine Korruption der wahren Religion angesehen wird, sondern auch, weil es als der große Feind der Freiheit angesehen wird. Okay? Frage zum Staat. Zum Schluss noch ein Bonus. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich nichts gesagt wird über zivilen Ungehorsam. Bürgerliche Ungehorsam. Vielleicht muss man sich mit dem Hinweis begnügen, dass hier vom Gehorsam gegenüber der Obrigkeit in rechtmäßigen Angelegenheiten die Rede ist. Klar, wir haben schon, in Kapitel 20, wir haben schon gelesen von der christlichen Freiheit, die uns dennoch nicht vom rechtmäßigen Gehorsam gegenüber der Obrigkeit befreit. Schau mal Kapitel 20, im Zurücksehen, Kapitel 20, Abschnitt 4, Diejenigen, die unter dem Vorwand der christlichen Freiheit jeder rechtmäßigen Macht widerstehen, sei sie nun bürgerlich oder kirchlich, die widerstehen der Anordnung Gottes. Aber sie haben auch noch etwas anderes gesagt in paragraaf 3, 20.3. Diejenigen, die unter Berufung auf die christliche Freiheit irgendwelche Sünde begehen oder sich einer Begierde hingeben, zerstören dadurch das Ziel der christlichen Freiheit. Und was ist das Ziel? Die besteht darin, dass wir als aus der Hand unserer Feinde befreite dem Herrn ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Woher kommt das, dieser Satz? Aus dem Lobgesang von Zacharias. Das ist das Ziel der christlichen Freiheit. Dass wir aus der Hand unserer Feinde befreit, dem Herrn ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tagen unseres Lebens. Es gibt also immer noch die Möglichkeit, sich der illegalen Macht, der illegalen Gewalt eines illegalen Staates zu widersetzen. Und es ist interessant, da gab es einen Pfarrer in Westminster Assembly, Samuel Rutherford, een ganz bekannter Puritaner, der hat darüber schon ein Buch geschrieben, Lex Rex. Was heißt Lex Rex? Das heißt Königgesetz. König, Rex, Lex, Gesetz. Hat er sogar zur Zeit der Westminster-Versammlung geschrieben. So, wenn es ein bisschen langweilig war, vielleicht, während einiger Sitzungen, dann hat er daran weitergeschrieben. Er glaubte absolut, dass man die Freiheit hätte, die Obrigkeit neu zu gestalten, wenn es muss sein. Wenn eine Obrigkeit sich weigerte, der Schrift gehorsam zu sein, dann musste man, so denke ich, neben Kapitel 23 auch Kapitel 20 mit einbeziehen. Aber im Allgemeinen wird in diesen Kapiteln Gehorsam gegenüber der Obrigkeit gefordert. Schau mal die Fußnoten, sowohl in 23 als in 20, immer wieder wird es untermauert mit dem Verweis auf Römer 13, Paulus, und 1. Petrus 2. Aber Achtung, und vielleicht könnte das hier aufschlussreich sein. Weißt du, die Westminster Assembly war eine Kommission des Parlaments. Zu einer Zeit, als es sich im Krieg befand, dieses Parlament. Im Krieg mit dem König. Und offensichtlich glaubten die Westminster, es sei richtig, gegen King Charles zu den Waffen zu greifen. Denn der König hatte Befugnisse an sich gerissen, die ihm nicht zustanden. Und noch was. Jetzt wird es ganz spannend. Die Teilnahme an der Westminster Assembly, die gab es unter Einsatz ihres Lebens. Denn sie wussten, würde das Parlament eine Niederlage erlitten, dann würden sie angeklagt werden wegen Hochverrats. Also es gibt einen Hintergrund zu den Bemerkungen hier, das Adjektiv rechtmäßig in Paragraph 4, es ist die Pflicht der Menschen, ihren rechtmäßigen Befehlen zu gehorchen, das bekommt so ein bisschen Gewicht. Was der King und was der Erzbischof von Canterbury machten, das wurde nicht als rechtmäßig angesehen. Vor ihrem Zwang waren sie also befreit. Und außerdem könnte das Parlament rechtmäßig seine Rechte verteidigen, die bis auf die Magna Carta von 1215 zurückging. Lasst uns beten. Lieber Herr und Heiland, wir sind dankbar, dass du uns heute an einem Ort gebracht hast, an dem wir diese Freiheit genießen können. Diese Freiheit, um uns zu versammeln. Die Gewissensfreiheit auch. Zumindest schon eine Zeit lang gibt es die. Du bist darin sehr gütig zu deiner Kirche, zu deinem Volk in unserem Land. Und wir danken dir und loben dich dafür. Bitte, dass du uns hilfst, diese Dinge richtig zu verstehen. Auch uns, unsere Rolle als Bürger und Untertanen, richtig zu verstehen. Wir bitten auch für diejenigen, die Macht ausüben, echte Macht in unseren zivilen Bereichen. Gib bitte, Vater, im Himmel Weisheit. Und gib uns Weisheit, wenn wir diese Dinge erforschen und durchdenken. Nicht nur uns, auch diejenigen, die Autorität ausüben, mache sie weis, damit wir beiden dich ehren. So beten wir in Jesu Namen. Amen.